Hamburg aktuell, der Stadtnachrichten-Podcast von den Radiosendern Hamburg 2 und Radio Hamburg.
Ich bin Markus Stehn. Moin. Ihr hört unseren Hamburg aktuell Stadtnachrichten-Podcast. Wir graben hier für euch die besten und spannendsten Hamburg-Geschichten aus und jeden Montag stellen wir um 12 Uhr eine neue Folge online. Mehr Hamburg geht nicht. Inzwischen gibt es mehr als 550 Episoden. In der letzten habe ich mit dem Drohnenexperten der Bundeswehr hier bei uns in Hamburg gesprochen. Oberstleutnant Andreas Rapp weiß, wie in Zukunft Kriege geführt werden. Er hat aus dem Krieg in der Ukraine zwei Schlüsse gezogen. Zum einen hat sich die Kriegsführung durch Drohnen grundsätzlich geändert, logisch. Zum anderen ist klar geworden, dass Putins willens und in der Lage ist, bei uns in Europa Krieg zu führen, ohne Rücksicht auf eigene Verluste. Und darauf müssen wir uns einstellen. Moin nochmal, Oberstleutnant Andreas Rapp.
Guten Tag, Herr Stehn.
Die Bundeswehr hat versucht, ihre Lehren aus dem Ukraine-Krieg zu ziehen. In der Politik wird ja auch viel über die notwendige bessere Ausrüstung der Bundeswehr gesprochen. Fühlen Sie sich dabei auch konkret unterstützt oder ist das auch viel nur Gerede? Kommt genug Geld, Ausrüstung und so bei Ihnen tatsächlich an oder wünschen Sie sich da noch mehr?
Also ich bin gerade jetzt nicht im Beschaffungswesen tätig. Deswegen also man muss mal zumindest feststellen, dass Politik wie Streitkräfte, zumindest was das angeht, dass wir sagen, wir haben eine Bedrohungslage, auf die wir reagieren müssen, ja. Und mit unserer auf Auslandseinsätze optimierten Streitkräfte, die sind dazu nicht mehr gewachsen. Wir müssen da wieder den Kehrt machen und wir müssen die Landes- und Bundesverteidigung wieder stärken und können dann durchaus Richtung Ukraine schauen und sehen, wie sieht das Kriegsbild dort aus und wo muss das dann wieder hin. Und das bedeutet sichere, stärkere und größere Landstreitkräfte, die entsprechend auch Luftstreitkräfte und vermutlich auch Marine und andere Teile wie, wie Cybertruppen zum Beispiel, die einfach dann auch mit dem notwendigen Gerät in der entsprechenden Masse ausgestattet werden. Also von dem her ist es, natürlich freue ich mich als Soldat, wenn wir wieder mehr Geld kriegen.
Ja,
also ich bin seit Ende der 90er Jahre Soldat und ich habe das so miterlebt, wie wir aus dem Kalten Krieg kommenden Heer das mehr oder weniger aufgebraucht haben und was wir nicht mehr gebraucht haben, verkauft, verschenkt, eingemottet haben, uns auf Auslandseinsätze optimiert haben und jetzt sehen wir halt da die Gegenbewegung wieder. Das kostet jetzt als Anlauf, kostet das Geld. Das ist richtig, aber das sollte uns nicht nur die Verteidigung, sondern das, was wir verteidigen, nämlich uns als Land, irgendwo auch wert sein, dass man sagt, ja, ich habe Streitkräfte und diese Streitkräfte, die können auch was, die können einen auch schützen. Ob das alles, ob wir immer das Richtige kaufen, zum richtigen Zeitpunkt, in der richtigen Anzahl, da stecke ich jetzt zu wenig mit drin, das wird man erst mit der Zeit dann auch sehen, was dort, gerade wenn jetzt das Geld da ist, dann dauert das ja auch eine Zeit lang, da muss ein Vertrag geschlossen werden, dann muss das teilweise erst gebaut werden, dann wird es ausgeliefert, dann wird es erprobt und dann geht das, dann fährt das dann teilweise erst. Das ist, also Bundeswehrplanung, Streitkräfteplanung ist ja immer sehr, sehr zukunftsorientiert und man sieht erst immer in ein paar Jahren, wie sich's auswirkt. Aber alles, was ich so beobachte, ist, es wird wieder mehr und ich hoffe, die Talsohle, die wir vor Jahren noch hatten, wo wir wirklich für die Operation an der NATO-Ostflanke, zum Beispiel in Litauen, wo wir zuerst eine Battle Group hingebracht haben, also so ein Gefechtsverband, ungefähr bataillonsstark und jetzt eine Brigade. Da mussten wir vor 10 Jahren noch ziemlich Köpfe zählen und gucken, wo kriegen wir die Leute her, um das Ganze durchhaltefähig zu machen und gleichzeitig noch alle Auslandseinsätze in Afghanistan etc. weiter bedienen zu können. Das war nicht einfach und ich denke, da kommen wir jetzt aber so langsam durch, sodass wir dann auch irgendwo wieder auf einen Wachstumspfad da kommen können.
Okay. Also ohne Drohnen geht's nicht mehr. Könnten Drohnen eigentlich auch die Bundeswehr und damit ja eigentlich auch Westeuropa unabhängiger von der militärischen Hilfe der USA machen?
Also wenn wir von Drohnen sprechen, dann, was wir so beobachten können, da haben wir so ungefähr dreierlei Drohnen, die wir beobachten können. Wir haben einmal die taktischen Drohnen, die werden eingesetzt so im Gefecht entlang der Frontlinie, sofern man die noch feststellen kann, bis so ungefähr in 50 Kilometer Tiefe. Das sind wirklich die Drohnen, die befähigen die Streitkräfte, das Gefecht zu führen und auch zu gewinnen. Wir haben die Drohnen, die mehr so für die operative Tiefe da sind. Das sind so beginnend ab 50, 70 Kilometer bis 200. Mhm. Das ist dort, wo der Gegner seine Kräfte heranführt, um das eigene Gefecht zu nähren, um Folgeoperationen zu planen, von dort anlaufen zu lassen, wo die höheren Stäbe sitzen, wo das Gefecht des morgigen Tages und von übermorgen geplant wird und dort entsprechend versammelt wird. Dass die Drohnen, die man in die Richtung einsetzen kann, werden in der Ukraine jetzt ungefähr seit einem halben Jahr vermehrt verwendet. Ja. Da kommen wir jetzt in Bereiche rein, die hat zum Beispiel das Heer kaum abbilden können, weil das ein Entfernungsband ist, da sind wir nicht mehr drin. Das hätte die Luftwaffe machen müssen, zusammen mit NATO-Verbündeten. Und da hatte das Heer auch insofern eine Fähigkeitslücke und die zum Teil durch Amerikaner hätte gedeckt werden können, weil die ein bisschen weitreichendere Waffensysteme haben an der Stelle. Das würde uns tatsächlich helfen, den Kampf dann an die operative Tiefe reinzubringen. Und wir haben dann natürlich noch so die strategischen Drohnen. Das sind die, womit man wirklich ins gegnerische Territorium hinein, in die gegnerische Rüstungswirtschaft reinwirkt und die gegnerische Energieversorgung reinwirkt.
Taurus.
Um wirklich die zu verwehren, mehr oder weniger weiter, oder die Fähigkeit weiter den Krieg zu nähern als mit militärisch-industriellen Komplex, das zu schwächen oder zu schlagen. Da gehört der Taurus, den würde ich irgendwo so an der Grenze von operativ zu strategisch ansetzen mit den vermittelten Reichweiten. Er ist aber eher immer so als Waffe gedacht gewesen, zumindest nach meiner Kenntnis. Dafür ist er gedacht, zum Beispiel einen Bunker zu durchschlagen, also wirklich einen dezidiert militärischen Gefechtsstand oder Vergleichbares auszuschalten.
Ich sage nochmal, das ist ein Marschflugkörper, über den wir gerade reden.
Genau, um in Bunker reinzugehen. Aber was wir bisher zum Beispiel, wenn es darum ging, zum Beispiel über die Entfernung von 1000 oder 2000 Kilometer zu wirken, da hatte die Bundeswehr, wir hätten dort mit Kampfflugzeugen hinfliegen müssen. Das ist natürlich über gegnerischem Territorium schwierig.
Klar.
Und die Entwicklung der Langstreckendrohne, die wir seit einigen Jahren sehen, die kann natürlich dort helfen, selber strategisch wirken zu können, auch wirklich in die Tiefe des Gegners rein, ohne jetzt zum Beispiel dezidiert auf Marschflugkörper großer Reichweite, wie zum Beispiel einen amerikanischen Tomahawk angewiesen zu sein, die ja in Deutschland eigentlich stationiert werden sollten, unter anderem.
Wäre es denn vielleicht, ich frage mal anders, politisch auch Ihrer Meinung nach durchaus sinnvoll, sich, wenn man mit Blick auf die autoritäre Regierung in den USA guckt, mit solchen Drohnen unabhängiger zu machen?
Also ich denke, dass Europa grundsätzlich in der EU dauerhaft in der Lage sein sollte, die Sicherheit Europas selbst zu gewährleisten. Und wenn die USA im Rahmen des transatlantischen Bündnisses uns weiterhin gewogen bleiben und helfen wollen dabei und wir weiterhin ein transatlantisches Bündnis haben und das deutet ja darauf hin, dass es zumindest so bleibt, auch wenn die Zeiten gerade schwierig sind, dann kann das nur gut sein, dass sie dabei sind. Aber grundsätzlich sollte Europa in der Lage sein, erstmal selber mit dem, was es unmittelbar bedroht, fertig zu werden. Ich glaube, das ist nur auch im Rahmen von einer Lastenteilung und auch gegenüber uns ist es nur ehrlich und fair, wenn wir das so machen.
Wie ist es denn mit der Gretchenfrage? Glauben Sie, Stand heute, der Paragraph 5 der NATO zählt noch? Also würden die USA noch helfen im Falle eines Verteidigungsfalles?
Das ist eine hypothetische Frage,
genau,
die ich an der Stelle... also die NATO sagt ganz eindeutig, jeder Zentimeter des Bündnisgebiets wird verteidigt.
Genau.
Und so wird es auch stattfinden. Und wer dann tatsächlich alles mitmacht, das lässt ja auch der Artikel 5 der NATO offen.
Stimmt.
Und von dem her würde ich an der Stelle immer sagen, wir verteidigen uns. Und wer dann im Einzelnen wo, mit welchem Beitrag da beteiligt ist, zu welcher Zeit, das wird man dann sehen, aber wir verteidigen uns und wir verteidigen jeden Zentimeter des Bündnisgebiets.
Alles klar. Wir haben über diese kleinen Drohnen schon gesprochen. Sehen Sie aber eigentlich auch eine Möglichkeit, wie man sich in Zukunft gegen die Gefahr von massenhaften Angriffen durch billige Langstreckenflugdrohnen mit einem Sprengkopf verteidigen kann? Also zum Beispiel die iranische Shahed-Drohne.
Ja.
Ist da die Bundeswehr irgendwie darauf vorbereitet? Ist ja auch immer eine Kostenfrage. Man kann ja nicht ständig mit Patriot drauf schießen.
Ja, also wir sehen das ja gerade auch im Golfkrieg, wo der Iran ja jetzt nicht nur die amerikanische Flotte bekämpft und amerikanische Stützpunkte, sondern ja sofort auch hingegangen ist mit diesen Langstreckendrohnen zum Beispiel die Energieinfrastruktur in den anderen Golfstaaten dort mit reinzuziehen. Genau. Also diese Langstreckendrohnen sind durchaus eine reale Gefahr und sie sind mir vor allem ganz perfekt dazu geeignet, man muss es ja sagen, einen Krieg auch horizontal zu eskalieren, also auszubreiten. Mhm. Von dem her muss man sich dafür durchaus rüsten. Wir hatten ja letztes Jahr im September war das. Da kamen mal so 2 Dutzend oder so Drohnen nach Polen reingeflogen, russische.
Ja.
Das sind ja auch entsprechend Verbände der NATO-Luftverteidigung, die dort waren, aufgestiegen und haben auch ein paar abgeschossen mit Kampfjets. Das ist sicher richtig und wichtig, dass man das auch macht und zeigt, wir können das und wir machen das.
Klar.
Und Sie haben das aber schon erwähnt, es stellt sich natürlich dauerhaft, gerade wenn es tatsächlich zu einem Schlagabtausch kommt und zum Krieg kommt, stellt sich natürlich die Frage, ist das dauerhaft finanziell durchhaltbar? Mhm. Nur nochmal die Preisregion zu erwähnen.
Ja.
Bei einer Shahed reden wir ungefähr beim Preis von so einem Mittelklassewagen.
20.000.
Ne,
50.000.
Ne, so ungefähr. 50.000 ungefähr, sagt man. Bei einer Patriot-Rakete eine. Abfangrakete, Reichweite ungefähr 100 Kilometer, da kann die fast alles bekämpfen. Mhm. Da reden wir über eine Alsterblick-Villa. Da sind wir so im Bereich, je nach Ausführung, deutlich 2 bis 4 Millionen, so ungefähr. Mhm. Je nach Ausführung und ob es eine intern gekauft wurde oder ob es eine Exportversion ist und in welchem Rahmen, welchen Vertragsberg es man gekriegt hat. Also selbst wenn wir, und dazu kommt noch, Russland derzeit im Krieg gegen die Ukraine stellt im Monat ungefähr 6.000 von diesen Shaheds her und setzt die auch ein. Und selbst wenn wir einen Goldesel hätten, würde die Produktionsrate dieser Waffensysteme nicht hinterherkommen. Patriot hat eine Produktionsrate von knapp unter 1.000 im Jahr derzeit von den amerikanischen Herstellern. Das System vergleichbarer Fähigkeit der Europäer, die Aster-Rakete, die mit dem französischen SAMPT-System verschossen werden kann, das sind wir gerade im Bereich, so im niedrigen 100er-Bereich. Mhm. Also wir müssen dann wirklich gucken, dass wir, und darauf basiert unsere Luftverteidigung derzeit, dass wir diese Raketen wirklich raushalten und jetzt nicht wie im Golf, die innerhalb von einer Woche eine 3-Jahres-Produktionsrate verschossen haben, unter anderem vor allem auf günstige Marschflugkörper und günstige Langstreckendrohnen, dass wir dort ökonomisch durchhaltefähigere Lösungen finden. Die gibt's. Die Ukraine setzt die auch ziemlich erfolgreich ein. Mhm. Die Ukraine, deren Magazin am Patriot scheinen jetzt gerade durch zu sein.
Ja.
Da sind die Bestände jetzt seit letzter Woche ungefähr tatsächlich wohl aufgebraucht. Also zumindest die letzten Angriffe mit ballistischen Waffen. Und dafür muss man die Patriots vorhalten. Angriffe mit ballistischen Raketen. Und
dadurch wurde auch Kiew jetzt getroffen.
Ja, genau. Und deswegen konnten die dieses Mal gar keine abfangen. Mhm. Die Abfangrate dort im Bereich ballistische Waffen, selbst wenn genug Munition da ist, die geht dann so in, da kann ich 2/3 oder sowas.
Klar.
War so üblicherweise 2/3 bis 80%, wenn genug Munition da war. Mhm. Und wenn die Munition weniger wird, dann wird es halt auch weniger. Also, logisch. Aber die ballistischen Raketen kommen durch, da kann Russland im Monat ungefähr 50 von bauen und die tun halt weh, weil da kommen 400 bis 600 Kilo Sprengstoff mit runter. Shaheds und vergleichbare im Monat 6.000. Aber dort konnte die Ukraine relativ kostengünstige, mehrlagige Systeme finden, mit dem sie denn habhaft wird oder mit denen, die sie handhaben können. Mhm. Das beginnt damit, dass erstmal aufgeklärt wird, wo kommen die angeflogen des Nächsten, wo wollen die möglicherweise hin. Dann werden in diese Korridore mobile Flugabwehrteams geschickt. Und die haben dann einen bunten Strauß an Waffensystemen dabei. Das beginnt mit Flugabwehrkanonen, tragbare Flugabwehrraketen, die dann vergleichbare Preisklasse sind. Da kommen auch die deutschen Gepard-Flugabwehrkanonenpanzer zur Geltung. Und mehr und mehr Abfangdrohnen, die sie selber entwickelt haben. Das sind hochgezüchtete Renndrohnen, relativ günstig, aber also Stückpreis um die 1.000 Euro. Oh. Die können aber so im Bereich 400 Stundenkilometer bis zu 6 Kilometer Höhe fliegen. Und wenn ich die entsprechend in den Flugwerk der Shaheds reinbringe und weiß, wo die gerade fliegen, kann ich die so zielgerichtet starten lassen, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit die dort vernichten. Und die kann ich schneller produzieren und günstiger produzieren als die Shaheds. Und die Abfangraten von Shaheds derzeit, die Ukraine sind am schlechten Tag so ungefähr um die 85% und am guten Tag über 90%. Also damit kann ich schon mal ungefähr, da kommt dann ein Zehntel, ist immer noch schmerzhaft. Das sind dann aber von, ob 200 durchkommen oder 20, macht halt dann doch schon mal einen großen Unterschied im Schadensbild.
Kriegen wir sowas dann auch ins Arsenal, um uns wehren zu können?
Ich denke, man wird irgendwann mal nicht drum rumkommen, sich sowas auch zu beschaffen. Ich bin da jetzt aber gerade nicht im Bilde, wie weit die unsere Luftverteidigungssysteme da gerade dabei sind, die entsprechend nachzurüsten oder was gerade da an Beschaffung läuft.
Wir waren ja gerade schon bei Eigenentwicklungen der Ukraine. Die haben ja auch eine Langstreckendrohne entwickelt, den sogenannten Flamingo. Hat eine Reichweite von 3000 Kilometern, kann einen Sprengkopf von 1,5 Tonnen Gewicht tragen, kostet so um und bei 500.000 Euro. Das sind ja Leistungsdaten, die fast vergleichbar sind mit dem amerikanischen Tomahawk oder dem deutschen Taurus Marschflugkörper. Aber der Flamingo ist sehr viel günstiger. Was halten Sie von dieser Waffe? Können wir da auch was lernen?
Also die Flamingo ist tatsächlich ein Marschflugkörper. Relativ groß. Sie sagt dann schon ungefähr eine Tonne Sprengkopf drin. Das ist so ein bisschen eine schnell zusammengebastelte Frankenstein-Entwicklung. Man hat dort eine größere Bombe, hat man den Rumpf verlängert, das Triebwerk von einem Trainerflugzeug dran gepappt, das noch irgendwo in entsprechenden Stückzahlen vorhanden sind und mit einer Flugsteuerung ausgesetzt, das Ganze. Die ist relativ günstig herzustellen. Und hatte ein paar Einsätze. Am Anfang hatten die Probleme mit der Treffgenauigkeit, aber insgesamt hatten die immer Probleme gehabt mit der Durchsetzungsfähigkeit, weil die entsprechend nicht so gut den Bodenfolgeflug machen können und keine dezidierten elektronischen Abwehrmaßnahmen haben, wie zum Beispiel eine Tomahawk. Und deswegen auch viel abgeschossen worden, muss man sagen. Die Erfolge waren durchwachsen, muss man ganz deutlich sagen. Ist jetzt aber, die Ukraine hat eine Möglichkeit gefunden, die weiterhin in relativ geringen Stückzahlen einzusetzen. Und zwar nutzen die zumeist, so zumindest wird berichtet, größere Flüsse, um die dann über dem Fluss relativ niedrig lang fliegen zu lassen. Und dann fliegen die da die Wolga hoch und gehen irgendwo, vor 2 Wochen oder so wurde eine Fabrik angegriffen, die elektronische Komponenten für russische Marschflugkörper herstellt. Das war ein relativ erfolgreicher Einsatz. Da haben sie dann quasi noch eine Nische und eine Lücke gefunden, in der sie einsetzen können. Okay. Womit die Ukraine jetzt ihre größeren Erfolge erzielt. Die Langstreckendrohnen, das sind reichweitengesteuerte, die heißt FP1, FP nach Firepoint. Das ist die Firma, die herstellt, aber auch die anderen mit so Namen wie Peklo und Luti, Zornig und was andere habe ich vergessen. Das sind kleinere, die sehen aus wie kleinere Flugzeuge, sind im Großen und Ganzen auch fliegen relativ langsam. Tempo 200 oder so, können dadurch, sind Propeller getrieben, können dadurch aber relativ lang fliegen. Und die tragen so Ladung 50 bis 100 Kilogramm und die haben sie entsprechend jetzt so modifiziert die letzten Wochen. Also damit, das sind die Drohnen, mit denen die Angriffe auf die Raffinerien in Moskau geflogen werden, nach St. Petersburg und jetzt vor wenigen Tagen mal auch zum ersten Mal aus der Ukraine heraus, so zumindest wird berichtet, mit einer Langstreckendrohne ein Ziel hinterm Ural getroffen hat, nämlich die größte Raffinerie der Russen, die in Omsk. Das sind ungefähr knapp um die 3000 Kilometer von der Frontlinie entfernt. Und das sind die Drohnen, da bauen die im Monat ungefähr um die 2.500 derzeit, die sie zumindest nach eigenen Berichten einsetzen, aller Größenordnung, und bekämpfen dann nach einem Kampagnen- und Plan, den der Generalstab rausgibt, entsprechend die Ziele, wie sie vorgegeben werden, und richten sich dort vor allem auf die russische Energie und vor allem ölverarbeitenden Industrie, muss man sagen. Also die gucken, dass den Russen der Sprit knapp wird, muss man deutlich sagen. Und es zu Verteilungsproblemen kommt und das sieht man ja durch die langen Schlangen an der Tankstelle, die dort sind. Und auch dorthin gehend, um Russlands Einnahmequelle dort direkt zu bekämpfen. Sie nennen das ja dem unnachahmlichen ukrainischen Sarkasmus kinetische Sanktionen, diese Taktik.
Wenn Sie mit Ihrem ganzen Fachwissen das jetzt mal einschätzen müssten, glauben Sie, jetzt hat die Ukraine wirklich eine reale Chance, diesen Krieg auch noch zu gewinnen?
Also ich denke, die Ukraine hat eine reale Chance, jetzt den Krieg zumindest zu günstigen Bedingungen zu beenden. Es ist immer schwierig, weil keiner weiß, was gewinnen wirklich heißt. Die Maximalziele und was Ukraine eigentlich möchte, das haben sie ja formuliert. Das wäre also alle Gebiete, genau, in den Grenzen von 91 wieder zurückhaben, inklusive der Krim. Müssen natürlich die Langstreckenangriffe aufhören. Die verschleppten Kinder müssen zurück, Austausch aller Kriegsgefangenen. Klar. Und dann hätten sie, ja, und es ist ja völlig verständlich, Reparationszahlungen auch noch.
Klar.
Und Kriegsverbrechertribunale für die Herren im Kreml, die das angefangen haben und ausgeführt haben. Ob sie all diese Ziele erreichen können, das weiß ich nicht. Und ich vermute, es wird niemand nach Moskau fahren können, um Wladimir Putin dort aus dem Kreml rauszuziehen oder aus seiner Residenz in Waldai. Aber was, und ich weiß auch nicht, ob die Offensivkraft derzeit ausreicht und wann der Krieg irgendwo zum Ende kommt, ob sie es bis dahin noch schaffen können, die bisher verlorenen Gebiete wieder zurückzuerobern. Mhm. Aber es würde zumindest kein Waffenstillstand werden, wenn sich das jetzt so weiterentwickelt, der ihnen aufgezwungen wird, sondern einer, bei dem sie wirklich auch eine Verhandlungsposition reinbringen können. Und das wäre zumindest mal das Mindeste, was man hoffen könnte. Die Frage ist natürlich aber immer, lässt sich die Gegenseite drauf ein? Klar. Und selbst als, man muss es ja fast schon so sagen, Donald Trump mehr oder weniger dem Präsident Putin die Ukraine auf dem Silbertablett servieren wollte, hat er abgelehnt. Und er hält ja weiterhin an all seinen Kriegszielen fest und wird ja auch nicht müde, das selbst zu sagen, dass alle Kriegsziele weiter erreicht werden. Und sein Sprecher, Herr Peskow, wird auch nicht müde, genau das Gleiche nochmal in alle Kameras zu sagen. Von dem her weiß ich nicht, wie weit, und da muss man wirklich in Kreml gucken, wie weit der Kreml das weiterführen kann. Der Wille ist da. Das russische Volk macht's mit, warum auch immer. Ja. Aber wie man an diesen Willen reinkommt, das kann wahrscheinlich nicht von außen passieren. Aber es kann durch den Druck, der unter anderem aufgebaut wird, durch diese Langstreckenangriffe, dass die Leute in Russland selber merken, dass sie einen Krieg angefangen haben und der jetzt zurückkommt. Putin hat immer versucht, das als militärische Spezialoperation zu verkaufen. Wir machen da was in der Ukraine. Wir denazifizieren und demilitarisieren. Und die Russen soll das aber gar nicht groß was angehen. Jeder, der in den Krieg kommt, kommt freiwillig, wird dafür fürstlich entlohnt und bezahlt. Der Rest lebe bitte das Leben einfach weiter. Alles wird gut.
Schönes Märchen.
Und das ist ja auch so der Deal, den Putin insgesamt mit seinem Volk hatte. Ihr mischt euch nicht in Politik ein. Ich misch euch nicht in euren Küchentisch ein, so im Großen und Ganzen. Macht wirtschaftlich, was ihr wollt, aber mischt euch nicht in Politik ein. Und das wollte er mit diesem Krieg fortsetzen, diese Politik. Und das bricht gerade dieses Narrativ. Weil die Leute jetzt halt keinen Sprit mehr kriegen, in das Internet abgestellt wird, das Mobile, aus Sicherheitsgründen, so wird's behauptet, weil Telegram abgestellt wird, der Messenger, über den alle arbeiten und kommunizieren, weil sie die staatliche Messenger-App Max benutzen müssen, die eigentlich eine Trojaner des
Spionage-App,
des Geheimdienstes ist, weil sie Lebensmittel teilweise nur noch portioniert und rationiert beziehen können und die Dinge einfach knapp werden. Die Preise steigen für alles Mögliche. Und jetzt erstmal merken, dass das so ist. Oftmals aber, zumindest ist das, was man so sehen kann, wenn sie sich beschweren in die Kamera, was gerade passiert, noch nicht ursächlich mit diesem Krieg in Verbindung bringen.
Genau.
Ob und wann das stattfindet, das ist ein großes Fragezeichen. Und was dann passiert, ist auch ein großes Fragezeichen. Und es ist auch ein großes Fragezeichen, inwieweit Putin mehr oder weniger da den Deckel drauf halten kann, wenn die Unruhe größer wird. Wie er das weiter austarieren kann, wie er mit seinen Siloviki, also all denen, die dort an der Macht sind und Gewalt gegenüber zum eigenen Volk als auch gegen anderen ausüben können, als auch den sonstigen Oligarchen, die ihm das Ganze finanzieren, ob er und wie er das weiterhin austarieren kann. Und inwieweit diese ihn tragende Klasse bereit ist, das weiterzutragen. Und ob dort einer den Kopf rausstreckt, wie das 2023 ja. Mitte ja der Chef seiner Wagner-Verbände, der Jewgeni Prigozhin mal gemacht hat. Und das daraufhin mit dem Leben bezahlt hat. Das sind ja alles offene Fragen. Die kann man beobachten von hier, aber ich denke nicht unmittelbar beeinflussen. Aber die Ukraine arbeitet natürlich darauf hin. Und ich denke, ihnen geht's darum auch, und das ist ein erklärtes Ziel, neben dem unmittelbar militärischen Ziel, was die Angriffe nach Russland bringen. Also, die haben für der ukrainische Verteidigungsminister, der Fedorov, der seit Januar im Amt ist, hat 3 strategische Ziele rausgegeben, was erreicht werden soll. Erstens, den Vormarsch der Russen an der Front aufzuhalten. Zweitens, den Himmel über der Ukraine dicht zu machen, sodass dort die Langstreckenangriffe nicht mehr durchkommen. Und drittens, die russische Kriegsindustrie und die Ölimporteinnahmen deutlich zu schwächen, sodass Russland den Krieg nicht weiter fortsetzen kann. Das sind die direkten Ziele, die haben aber auch noch unmittelbare weitere Auswirkungen, wenn zum Beispiel der Sprit knapp wird und jetzt zum Beispiel die Ernte nicht angebracht werden kann, was gerade so zum Teil passiert. Wenn die Leute nicht mehr fahren können und die Logistik nicht mehr funktioniert und auch dadurch sich die Insolvenzen von kleineren und mittleren Betrieben mehren, weil die einfach kein Geschäft mehr machen können, dann merkt natürlich auch Russlands Bürger, dass der Krieg bei ihnen angekommen ist und stellt sich dann hoffentlich die Frage. Und ich denke, die Ukraine, die haben das auch im Ziel und Präsident Zelensky sagt es explizit, wir wollen, dass die das merken, dass sie den Krieg angefangen haben und dass der zu ihnen zurückkommt. Und was das dann im Inneren in Russland nachher auslöst, das ist schwer vorherzusehen.
Oberstleutnant Andreas Rapp, vielen Dank für das Gespräch.
Die Lage im Ukraine-Krieg bleibt also dramatisch. Unterstützt Deutschland, Europa, der Westen, inklusive der USA, die Ukraine eigentlich genug in ihrem Existenzkampf? Darum geht es im dritten Teil unserer Themenwoche mit dem Hamburger Drohnenexperten Oberstleutnant Andreas Rapp von unserer Bundeswehr. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und weiterempfehlt. Und wenn ihr Lob, Kritik oder auch Themenvorschläge habt, immer gern her damit. Geht ganz einfach unter der E-Mail-Adresse stadtnachrichten@hamburg-2.de und schreibt die 2 in der Adresse nicht als Ziffer, sondern als Wort. Ich bin Markus Stehn.
Hamburg aktuell, der Stadtnachrichten-Podcast von den Radiosendern Hamburg 2 und Radio Hamburg.